Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Theater im Gewölbe. Das ist ein geschichtsträchtiger Ort. In diesem Haus verlebte Lukas Cranach der Ältere sein letztes Lebensjahr. Er starb hier 1553. Übrigens ist Goethe über die mütterliche Linie direkt mit Lukas Cranach verwandt.
Auch die Vorfahren Christianes stammen aus Thüringen. So ist es durchaus möglich, dass sich die Wege schon zu Cranachs Zeiten direkt hier vor der Türe gekreuzt haben. Wie auch immer, wir begrüßen Sie sehr herzlich zu einem Abend mit Christiane Vulpius. Sie sehen hier eine der ganz seltenen Vulpius-Büsten.
Und natürlich Johann Wolfgang von Goethe.
Und ganz in der Tradition des Hauses Goethe, sehr zum Wohl.
Zum Wohl. Wer war eigentlich diese Vulpius? Sie heißt eigentlich Johanna Christiana Sophia. Und deswegen müssten wir sie alle Christiana und nicht Christiane nennen. Aber der Lauf der Zeit hat aus Christiana Christiane gemacht und deswegen werden wir beide heute Abend sie auch so nennen. Christiane.
Die kleine Christiane wuchs in für uns heute unvorstellbar armen Verhältnissen auf. Goethes Vater brauchte nicht zu arbeiten. Christianes Vater konnte oftmals nicht arbeiten, weil einfach nicht genug Arbeit da war. Er war ein sogenannter niederer Hofbeamter und die mussten oftmals ohne Entgelt arbeiten, damit sie zumindest manchmal in Naturalien und noch seltener mit Geld entlohnt wurden. Das bedeutete für die kleine Christiane, sie musste sehr früh zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Anfangs sah das so aus. Sie zog los und sammelte mannstreu Wurzeln und Schnecken. Das Ganze wurde zerstoßen und zu Suppe verarbeitet, nannte sich künstliche Eselsmilch und sollte gegen Auszehrung helfen. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch ein Suppenrezept für das Wochenende suchen, da wäre es.
Christiane hat in ihrer Kindheit keine Schule besucht, aber irgendwie hat sie trotzdem das Lesen und Schreiben gelernt. Irgendwer muss es ihr beigebracht haben. Zumindest lassen die Briefe, die sie später geschrieben hat, auf frühere Schönschriftübungen schließen. Sie arbeitete als junges Mädchen in einer Blumenfabrik bei Familie Bertuch und sie ernährte damit die Familie mit. Das war für damalige Verhältnisse äußerst ungewöhnlich. Wir können sagen, sie war eine selbstbewusste, moderne junge Frau. Am 12. Juli 1788 passierte es. Christiane und Goethe treffen sich zum ersten Mal. Und nun beginnt eine Story, wie man sie vielleicht vergleichen kann mit dem Film Pretty Woman oder mit dem Märchen Aschenputtel. Der große Goethe liebt die kleine Christiane. Zeitlebens werden sie diesen Tag, den 12. Juli 1788, als ihren gemeinsamen Hochzeitstag feiern.
Anfangs blieb die Beziehung geheim. Man genoss sich unten im Gartenhaus an der Ilm, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Goethe war ja gerade aus Italien zurückgekehrt und er ließ seine italienische Reise dichterisch Revue passieren. Aber auch seine Erlebnisse mit Christiane flossen schon ein in die römischen Elegien. Er schreibt: Oftmals hab ich auch schon in ihren Armen gedichtet und des Hexameters Maß leise mit Fingern der Hand ihr auf den Rücken gezählt. Uns ergötzen die Freuden des echten nackten Amors und des geschaukelten Betts lieblicher knarrender Ton.
Das Bett hat in der Tat mehr als nur geknarrt, meine Damen und Herren. In der Zeit musste es Schlosser Spangenberg mehrfach reparieren. Wir wissen das, weil Rechnungen von eben jenem Schlosser Spangenberg erhalten sind. In einer ersten Rechnung heißt es: Bett beschlagen, 6 Paar zerbrochene Bänder dazu mit Nageln. In einer nächsten Rechnung ein neu gebrochenes Bette beschlagen und in einer dritten Rechnung noch ein Neubette beschlagen zum Unterschieben, also alle Wetter.
Das Ergebnis ließ dann auch nicht lange auf sich warten. 1789 wird das Verhältnis öffentlich, weil Christiane einfach unübersehbar schwanger ist. Und wie im kleinstädtischen Weimar auch heute noch üblich, wurde damals ausufernd getratscht. Die beiden hatten sich des antizipierten Beischlafs schuldig gemacht. Auch damals wie heute häufig praktiziert, zu Goethes Zeiten allerdings war es eine Straftat.
Und mögliche Strafen waren äußerst empfindlich. Zum Beispiel konnte es darauf geben, eine Geldstrafe, das Leisten der Schwurhand oder gar öffentliche Kirchbuße.
Christiane hatte also einiges zu fürchten, Goethe weniger. Er war der Favorit des Herzogs und durfte sich alles erlauben. Fast alles. Man erwartete von ihm, er möge Christiane zu seiner Maitresse machen. Was Goethe allerdings nicht tat. Er lebte weiter öffentlich mit ihr zusammen und das ging nicht. Der Herzog sah sich zum Handeln gezwungen. Er warf das Paar kurzerhand aus Weimar hinaus. Das heißt, er wies den beiden Wohnraum vor den Toren der Stadt zu. Etwa 100 Meter vom Frauenplan entfernt befinden sich die sogenannten Jägerhäuser. Heute ist dort die Bauhaus-Universität untergebracht. Und das war damals eben vor den Toren der Stadt und dorthin zog man.
Und sie mussten sich mit dem Umzug ganz schön beeilen. Ende 1789 bekommt Christiane ihr erstes Kind. Es ist ein Sohn und sie nennen ihn August. Obwohl das Paar nun vor den Toren der Stadt leben muss, verlebt es dennoch eine glückliche Zeit. Und vielleicht war es sogar Christianes schönste Zeit mit Goethe. Auch Goethe hat Christiane und die Zeit mit ihr genossen. Goethe schreibt seinem Freund und Gönner Herzog Karl August, wenn ihre Träume, von denen sie mir schreiben, von heroisch-philosophischem Inhalte sind, so sind die meinigen gegenwärtig höchstens erotisch-philosophisch und folglich auch nicht die unangenehmsten.
Und am 24. März 1791 beschließt Goethe einen seiner Briefe an Karl August mit folgendem freundlichen Vers. Indes macht draußen vor dem Tor, wo allerliebste Kätzchen blühen, durch alle 12 Kategorien mir Amor seine Späße vor. Sag mal, was machst du denn da eigentlich?
Ich versuche, die Briefe der ersten 5 Jahre zu rekonstruieren. Die hat Goethe ja bekanntermaßen zerschreddert. Und wir müssen dem Publikum ja irgendetwas präsentieren heute Abend.
Und das da ist alles, was wir noch vor uns haben heute, ja?
Du kannst mir gern helfen.
Ich weiß ja nicht, was Sie heute Abend noch vorhaben, meine Damen und Herren, aber ich denke, das ist ein bisschen viel. Es gibt ja noch 601 erhaltenen Brief. Wie wäre es denn, wenn du dir da was raussuchst und wir lassen die ersten 5 Jahre einfach mal wegfallen? Ja.
Meine Damen und Herren, Sie sehen es, die ersten 5 Jahre müssen wir leider überspringen und beginnen, stattdessen die 601 erhaltenen Briefe zu rezitieren. Keine Bange, meine Damen und Herren, Sie kriegen heute nicht alle zu Gehör. Vielmehr eine Mischung aus den schönsten, bekanntesten und wichtigsten Briefen, die sich die beiden in ihrer Zeit geschrieben haben. Bevor ich nun mit dem Brief Nr. 8 beginne, muss ich vorwegschicken, dass es so war, dass Goethe ja unbedingt in sein favorisiertes Haus an den Frauenplan zurückziehen wollte. Und deswegen musste er sich mit dem Herzog gewissermaßen gut stellen, sich ihm wieder andienen. Und eben deswegen befindet er sich mit auf dem Frankreich-Feldzug von Herzog Karl August. Ich lese nun aus einem Brief Goethes, den er 1792 im Lager bei Verdun geschrieben hat.